Namio Renge Kio.
Ja, pass auf. Und jetzt mache ich noch das Licht an. Alle?
Oh, ja, da kriegst du eine schöne goldene Farbe.
Oder herrlich, oder?
Das ist, bei mir sieht es irgendwie aus wie in einem Streamer-Studio. Ich habe so Scheinwerfer gehabt. Die habe ich ja immer, aber ich mache die nie an. Und das ist eigentlich ganz schön im Hintergrund, ne?
Ja. Wir müssen mal ganz kurz sprechen. Du hast jetzt die Frisur von Warlock angenommen. Du kennst die Heavy-Metal-Band. Das finde ich schön. Das sind auch alles ältere Herren, die inzwischen leicht angegraute Haare nach hinten gegielt haben. Finde ich ganz spannend. Neuer Look sozusagen mit diesem einen Hörnchen, was da rausguckt.
Ja, das Geheimnis ist
besonders gut.
Das hier steht auch was ab. Das Geheimnis ist, ich komme aus der Dusche. Weil die Omas, ich fahre ja morgen nach Düsseldorf, wo ich mich sehr drauf freue. Jedes Jahr fahre ich im Dezember in Düsseldorf und mache da mehr oder weniger Abschlussshow. Und das mache ich morgen wieder. Da freue ich mich sehr drauf. Und auf dem Rückweg nehme ich die Omas mit, wie man so schön sagt. Ich nehme die Omas mit. Und deshalb, bei uns im Haushalt ist, ich muss Küche putzen. Deshalb habe ich gestern die Küche geputzt, weil die wurde auch wirklich mal geputzt. Und ich habe einfach gedacht, ich warte, bis die Omas kommen. Dann ist sie blitzblank. Und mein Badezimmer musste ich auch ganz gründlich mal entkernen und putzen. Mhm. Und dann war ich so verschwitzt, dass ich in die Dusche gegangen bin. Sonst hätte ich hier nicht sitzen können. Mir lief das Wasser runter. Ich bin nämlich obendrein noch erkältet, auch noch. Darauf mal gleich eine Zigarette.
Und, ja, schöne Idee.
Und ja, und ich bin so ein bisschen... so ein bisschen November-Trist. Der Hund bellt, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder ein Paket. Noch höre ich nichts. Naja, wir werden sehen. Ich bin nämlich allein hier. Meine Frau ist in Osnabrück. Und die hat, die Chefin von ihr, wo sie gelernt hat, hat ihren letzten Tag.
Ja.
Und da hat sich meine Frau einen Blumenstrauß gekauft und ist nach Osnabrück gefahren und geht jetzt in diesen Friseursalon und überrascht die. Das finde ich natürlich total toll. Und bei mir hat sich aber so ein bisschen November-Stimmung breit gemacht. Ja. So ein bisschen, obwohl wir Dezember haben, so ein bisschen...
Ich habe das ja tatsächlich immer seit Anfang Dezember, ne? Wenn alle anfangen in Rot und Grün und Gold irgendwas zu schmücken und so, dann kriege ich einen Knall, weil ich immer diese Jugenderinnerung drin habe. Deswegen, ich bin auch in einem sehr, und das Wetter ist auch wirklich, man muss es wirklich sagen, es ist kalt, es ist feucht, es ist aber auch nicht so richtig Winter und man muss jetzt sagen, wir dürfen auch nicht rumjammern, denn der liebe Herrgott hat uns Gesundheit geschenkt, heißen Tee und wilde Frisuren. Insofern müssen wir jetzt nicht rumjammern, aber ich bin immer nah an der Traurigkeitsgrenze, obwohl ich das ja total verweigere eigentlich.
Nein, ist ja schlimm, ne? Aber bei mir tat noch das ein weiteres Ding noch irgendwie, zwei Sachen noch. Ich hatte heute eine Aufgabe. Ich sollte meine Tochter um 20 vor 11 von der Schule abholen.
Ja.
Dann bin ich aufgestanden, weil meine Frau ja nicht da ist. Dann bin ich aufgestanden und ich habe ja hier eigentlich keine Aufgaben, außer mein Badezimmer und die Küche.
Ja.
So, und dann bin ich aufgestanden und dann dachte ich, war das jetzt 20 vor 11 oder 20 vor 12? Da habe ich ihr eine WhatsApp geschickt, war das 20 vor 12, ne? Wann ich dich abholen sollte. Es kam ewig keine Antwort. Irgendwann gucke ich da drauf, da war es 20 vor 11. Da stand da, nein, 20 vor 11. Dann habe ich geschrieben, ich bin gleich da, weil ich bin mit dem Auto, bin ich in 7 Minuten an der Schule, 10 Minuten.
Ja.
So. Und bin dahin gerast, und komme da an, meine Tochter nicht da. Ich denke, wo ist sie denn jetzt? Dann mache ich die WhatsApps auf. Okay, Papa, ich gehe dann zu Fuß nach Hause. Da ist sie zu Fuß gegangen den ganzen Weg.
Oh nein.
Und ich hatte dieses, bin gleich da, habe ich wohl geschrieben, aber bei WhatsApp nicht abgeschickt. Das heißt, das arme Mädchen stand an der Schule, hat gesagt, nein, es ist um 20 vor 11 und hat auf mich gewartet und ich habe gar nicht geantwortet, nichts. Dann hat sie versucht, meine Frau zu erreichen, aber die saß ja im Zug nach Osnabrück. So, bin ich ja nach Hause, habe den Hund geschnappt, bin ihr entgegengelaufen und habe mich tausendmal entschuldigt. Ich kam mir vor, wo es wie so in Hollywood-Filmen, wo der Vater sich nie um das Kind kümmert. Kennst du das?
Kenn ich, ja. Und vor allem das arme Sanostol-Kind, was alleine im Regen in der Ecke steht. Es ist grau. Alle Kinder sagen, tschüss. Und die Eltern fahren mit luxuriösen SUVs vor, tschüss. Und das Kind steht selber im Regen mit hängenden Schultern, kreidebleich wie die Wand.
Ich habe mich total...
Von hinten aus dem Hintergrund nähern sich schon drei Tallahons.
Und das ist, wo wir
hier sind.
Ich habe mich so geschämt. Meine Tochter sagte, ist doch nicht schlimm, sag ich, Valentina, ich habe dir ja eine Nachricht geschickt, aber ich habe sie halt nicht abgeschickt. Es tut mir so leid. Aber es ist alles wieder gut. Und das ist der eine Grund, wo ich dann heute wirklich dachte, verdammt nochmal, du hast nur eine Aufgabe. Warum kannst du dir nicht einfach merken, wann du die abholen musst? Und so, über meinen Job kann ich mir alles merken. Aber hier zu Hause, weil ich so selten zu Hause bin, wenn ich da eine Aufgabe kriege, muss ich 180 Mal nachfragen. Das Zweite, was tatsächlich wirklich nachhaltig wirkt, ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, aber das ist mir tatsächlich mit ein großer Grund. Ich habe gestern mit dem fantastischen Gerd Bührmann, den ich ja sehr schätze, einen Indubio-Podcast gemacht, der am Sonntag ausgestrahlt wird. Und da war der Michael Kührath dabei, dessen Kind ja von muslimischen Attentätern umgebracht wurde im Zug. Und der nicht nur dessen Kind, sondern der Freund von seiner Tochter auch noch. Und ja, und es hat sich dann herausgestellt, dass wir uns kennen. Wir haben im Schmidt-Theater früher zur Karaoke gerne mal zusammen Lieder gesungen und haben also zusammen Karaoke gemacht da. Ja. Und ja, das hat mich einfach sehr beeindruckt, wie verzweifelt man dann ist, wenn einem sowas passiert. Wenn einem, ich will das jetzt gar nicht,
Naja, aber
nicht
weißt du, es
Attentäter und so, aber wenn
doch.
einem das Kind tot geht, das ist
Doch,
schlimm.
also ich glaube schon, ist jetzt nicht wirklich, bringt jetzt hier nicht die Stimmung hoch, das muss man sagen. Aber ich bewundere den sehr dafür, wie er damit umgeht, weil diese wahnwitzige Verzweiflung über sowas, dass sowas passiert, auf der einen Seite, dass es überhaupt passiert, also dass man die eigene Tochter verloren hat. Die Tatsache, wie man sie verloren hat, durch was man sie verloren hat, wie diejenigen, die dafür verantwortlich sind, unter anderem der kurze Olaf zum Beispiel, das ist ja das Gebäude. Ich meine den Mann, was ist der vom Beruf? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall wie der Olaf darauf reagiert und da über Leute oder Menschen und so redet, denen sowas passiert und was. Das ist ja vielschichtig, komplett dramatisch. Und ich finde, das ist mein Thema dabei. Deswegen finde ich super, dass der noch in Sendung geht, dass der das alles weiter, weil er hält sozusagen die Erinnerung an seine Tochter, an diesen furchtbaren Vorfall aufrecht. Der Polizist auf dem Markt in Dingsdabums, da ist schon längst vergessen. Die Leute, die Opfer vom Anschlag in Berlin, längst vergessen. Da redet kein Mensch mehr drüber. Der Olaf Scholz hat tatsächlich jetzt neulich, vorgestern war das, hat er gesagt, Migration ist für die Menschen draußen im Land kein Thema mehr. Es ist nur die Wirtschaft ist das Thema. Nein, mein Freund, das ist ein Riesenthema. Die
Jetzt
Migration.
muss ich unterbrechen. Muss ich unterbrechen, hat geklingelt.
Ah, das macht nichts. Liebe Freunde, es hat geklingelt, es kommt ein Päckchen an. Wir wissen noch nicht genau, was in dem Päckchen drin ist. Ich denke mal, es kommt nicht aus Osnabrück. Es kommt nicht aus Osnabrück, weil die Frau ist ja nur ganz kurz dahin gefahren. Warum soll sie Kay Ray irgendwas schicken? Ich dachte, ein Päckchen mit Anweisung und kleinen Belohnungen und so, das ist nicht passiert. Tja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Vielleicht sind es Weihnachtsgeschenke, vielleicht ist es ein Geschenk für mich. Oder aber er hat ein Quiz vorbereitet für euch da draußen und hat gedacht, Mensch, jetzt komme ich rein mit dem Päckchen und ich sage, schüttel, 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 ratet mal, was das ist. Und einer von euch gewinnt jetzt dieses schöne Päckchen. Herrlich. Und dann kenne ich ja übrigens viele Leute, die bekommen zurzeit Päckchen. Und wenn sie die bekommen, dann müssen sie immer den Ausweis vorzeigen. Habe ich zweimal jetzt schon gehört. Ich muss mal schnell zur Tür und den Ausweis vorzeigen. Und ich so, was muss ein Ausweis vorzeigen? Das sind die medizinischen Marihuana-Lieferungen aus diesen Apotheken. Da muss man nämlich den Ausweis für vorzeigen. Die werden nicht vor die Tür gelegt, die werden nicht unter die Bank gelegt. Nein, da kommt ein DHL-Bote und sagt, kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Dann muss man seinen Ausweis vorzeigen und dann bekommt man das Paket mit dem herrlichen Marihuana drin. Das hat der Kay Ray nicht gemacht, denn der Kay Ray hat ja dieses Geschenk, was wir gleich verlosen werden für einen von euch. Das hat der Kay Ray jetzt gerade bei der Tür abgeholt, korrekt?
Ich bin gespannt. Du wirst recht haben mit dem, was du gesagt hast.
Ich habe gesagt, dass du gerade ein Geschenk abgeholt hast an der Tür, was du bestellt hast, was wir dann unter unserer Community verlosen werden.
Ach so, ja.
Sag einfach ja.
Ja, können wir machen.
So, genau. Das heißt also, die Aufgabe ist, ihr müsst aufpassen heute bei der ganzen Sendung. Am Ende der Sendung wir werden nicht verraten, was es für ein Geschenk ist, aber er hat es vorbereitet. Wir werden es dann einfach schicken. Der Erste, der dann uns sagt, wohin es geschickt werden soll, an eine von den vorhandenen E-Mail-Adressen, der bekommt das Paket als Überraschungspaket zugeschickt.
Ach, ich glaube, du hast mich gerade in Teufels Küche geritten. Aber
Nein.
zumindest ist sie sauber.
Kai, du weißt doch, guck mal, wir beide sind echte Freunde, wie der Kölner sagt, oder gute Freunde. Und das, was du nicht leisten kannst, habe ich schon vorbereitet. Ja.
Ach.
Ja.
Ich dachte gerade, na gut, dann bin ich gespannt, was du für ein
Nein,
Süppchen.
ich hatte gerade referiert darüber, dass ich zwei Menschen kenne, die mir in kurzen Abständen, also jetzt in 3, 4 Tage Abstände, die mit mir telefoniert haben und dann gesagt haben, ich muss noch schnell zur Tür meinen Ausweis vorzeigen. Und ich habe dann, beim ersten Mal habe ich es nicht geschnallt, beim zweiten Mal habe ich gefragt, warum gehst du zur Tür und zeigst deinen Ausweis vor? Was ist passiert? Ja, ich habe mir online bei ABC Doktor oder irgendwie sowas, habe ich mir frisches, leckeres Marihuana bestellt fürs Fest. Und da kriegt man sofort ein Rezept und dann kriegt man das direkt zugeschickt. Nur, man muss eben zur Tür gehen und seinen Ausweis vorzeigen, dass nicht vielleicht die minderjährigen Kinder oder irgendwelche anderen Leute das Päckchen entgegennehmen und wegrauchen. Und daher, das habe ich erfahren, dass das heute ganz einfach ist.
Ach, das ist ja interessant.
Da mussten wir in Nordhorn durch Wälder über Grenzen gehen früher.
Ja.
Heute kommt es direkt nach Hause zu dir. Toll.
Also ich kann es gar nicht. Ich kann es vertrag's ja nicht. Ich vertrag's einfach nicht. Also insofern geht das an mir vorbei.
Musst du ja, du musst, es gibt keinen Grund, es zu vertragen. Ich habe gehört, dass du gelegentlich gerne ein Schnäpschen trinkst.
Genau. Und ich habe da, sind wir bei den Geschenken. Ich habe einen Feuerlöscher bekommen. Eine
Oh.
Flasche Wodka in Form eines Feuerlöschers. Und das Interessante ist, ich habe ja viele Shows gemacht jetzt. Und die letzte Show, und die waren alle gut, waren alle super. Und die letzte Show war in Mainz. Und da waren die Bedingungen etwas anders. Das war, wir haben das ausnahmsweise mal im Foyer gemacht. Und da war es sehr hell und das flutschte irgendwie nicht. Und du kennst mich ja. Wenn ich dann sehr mit mir hader, ich habe im ersten Teil, das war gut, aber es war an dir, das es flog nicht, es war zu viel Arbeit, weißt du, es drehte sich nicht ins Publikum und zurück, sondern es war mehr von mir so geben, geben und ich werde dann nervös. Das sind so kleine Geheimnisse von mir. Ich werde dann nervös und wenn ich nervös werde, dann fange ich an, mich zu versprechen und dann gehen die Witzekiste zu. Die springt ja sonst auf.
Ja,
Ich springe von
ja.
selber auf, ich brauche nur reingreifen, die präsentiert sich. Wenn ich aber irgendwie hader, dann ist die nicht zu, dann muss ich die alle im Kopf aufmachen, was erzähle ich jetzt? Und dadurch wird das alles ein bisschen mühsam. Und dann hat mir in der Pause jemand gesagt, nachher gibt's Geschenke. Und ich habe
Ja.
ja, ganz edlen Lakritz bekommen und diesen Wodka-Feuerlöscher habe ich bekommen von diesem Mann nach der Show. Das Interessante war aber, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass der mir das gegeben hat, weil ich zu Beginn des zweiten Teils mir in der Pause überlegt habe, so Kai, das schaffst du nicht nur einmal, den ganzen Kampf, das machst du nicht mehr. Das geht nicht. Also ich mache das jetzt völlig anders. Ich mache jetzt K-Way Late Night, alte, so wie früher. Und dann bin
Ja.
ich auf die Bühne, habe mich auf die Bühne gesetzt, habe als allererstes Gute Nacht, Freunde gesungen, mir eine Zigarette angemacht und habe mir Uso bestellt. So ein Glas habe ich weggekippt. Dann habe ich 10 Schlager hintereinander angespielt, alle angedudelt und immer unterbrochen und habe gesagt, ja, Schlager geht ja immer, alle klatschen mit, ja toll, können noch einen Uso haben. Und dann bei der ersten Reihe links, du musst dir vorstellen, in der ersten Reihe rechts waren 4 Frauen, die haben gesagt, sie arbeiten für ein Ministerium. Also durchaus so ein bisschen, naja, nicht so ganz fordernd und nach vorne, sondern vernünftige Damen. Und links saß eine Truppe aus Wacken, eine ganze Familie mit Wacken-T-Shirts an. Der Vater hat mir immer, wenn ich da hingeguckt habe, hat er mir immer ein Handy gezeigt mit einem Pornobild drauf. Und ich dachte immer, was will der mir denn damit zeigen? Also das war so der, falls Sie das jetzt hören, ihr wart eine lustige Familie, aber ich habe euch ja während der Show, habe ich schon gedacht, wie soll man denn hier arbeiten? Rechts ein Ministerium und links die ganzen Prolls. Dann bin ich runter von der Bühne und habe dem Jungen, ich wollte den besoffen machen, dann habe ich den Kopf zurück und habe dem Uso eingeschüttet, wie ein Irrer. Der war dann irgendwann leer. Dann habe ich Witze gemacht über Griechenland. Da hat der Wirt von diesem Unterhaus eine Flasche Metaxa hingestellt. Das habe ich dem auch noch in den Kopf gegossen. Und das Aas ist nicht umgefallen. Stattdessen habe ich aber im letzten Lied, habe ich nicht mehr gesungen, sondern gelallt. Ich habe es mit Ach und Krach gerade von der Bühne geschafft. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden und habe gedacht, oh Gott, das war ja wieder eine Show. Das hast du eigentlich Jahre schon hinter dir. Und habe meine Freundin Michaela angerufen. am nächsten Tag und habe gesagt, ich schäme mich eigentlich ein bisschen. War es jetzt sehr schlimm? Und die hat dann mir geschrieben, ich sollte mich nie wegen ihr, weil sie im Publikum ist oder so, schämen. Das war ein toller Abend, alle Leute waren zufrieden und so und so. Aber ich kann mich an das letzte Lied fast gar nicht mehr erinnern. Nur, dass ich gedacht habe, das hätte sie nicht singen sollen, weil ich alles verdreht habe. Und Yvonne hat dann gesagt, ach, für mich ist das auch immer ganz schlimm. Ich habe dir, die schickt mir immer so ein Mainzelmännchen, was so den Pullover hochzieht,
ja,
von Loriot. Und das heißt eigentlich, okay, du hast dein Ziel erreicht, hör auf. Und dann machte die das an und ich dachte, schickt die mir schon wieder dieses dämliche Mainzelmännchen. Ich bin noch nicht fertig. Und dann habe ich noch weiter gespielt. Und dann hat die nachher gesagt, weißt du, Kai, es ist dann auch für deine Managerin nicht so leicht, wenn sie dann da hinten steht und sie hört, dass du das definitiv nicht mehr singen kannst. Du hast so schief gesungen, komische Texte. Und ich dachte, wie kriege ich den denn da jetzt runter?
Ja, ja. Ja, also das sind, ich meine, das sind jetzt hier, muss man sagen, liebe Freunde des gepflegten Talks, das sind Geständnisse. Die wollen wir natürlich eigentlich nicht hören. Auf der anderen Seite haben wir suchtberatende Funktion. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Wir alle als Gemeinschaft, wir müssen den Kai unterstützen in seinem Tun. Das heißt, erstens, keine Kritik. Zweitens, gleich sagen, ja, aber du gefällst mir besser, wenn du dein Programm machst. Das kann man, weißt du, einfach so positiv das Ganze rüberbringen. Wenn wir das gemeinschaftlich, wenn ihr das jetzt mal alle bitte drunter schreibt, ja, Kai, das ist total in Ordnung, aber du gefällst mir besser, wenn du dein normales Programm machst.
Genau.
Nicht lügen. Wer das nicht meint, der schreibt halt was anderes drunter. Aber die, die das meinen und die hier in unserem kleinen Beratungskreis unterwegs sind und da helfen wollen, können das natürlich drunter schreiben. Im Sinne von Yvonne auch vielleicht.
Ja, also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gehen dann auch, ich habe es ja hingekriegt und irgendwie sehe ich mich ja immer so als Entertainment-Tier, so ich krieg's immer hin und es waren auch da wieder viele Leute, die dich haben grüßen
lassen. Hast du denn zwischen dem Singen auch noch Witze erzählt?
Schmutzig. Ja, ja, das geht, aha, dann geht das ja. Das, aha, geht ja. Da ich sage dir, ich war ja im Foyer und da, ja, hinten waren Vorstellungen auch, die haben ja noch zwei kleine Häuser im Unterhaus hinten. Und der hatte zu mir gesagt, ich schwöre dir, es geht keiner durch deine Show raus. Wir haben den Eingang, den Ausgang hinten da hinten gelegt. So, ich bin im zweiten Teil, hatte schon ein paar Usos drin. Da kommt der Chef mit einer älteren Frau mit dem Rollator da durch. Die konnte hinten durch den Ausgang nicht durch. Und der ging da durch mit der Frau, half der so und machte immer zu mir so. So, und ich habe natürlich prompt gesagt, ich habe mir immer geschworen, einen Rollator im Publikum und ich höre auf. So. Dann hat er die nach vorne gebracht, dann ging der, kam der wieder vorbei mit einer Frau mit zwei Krücken. Die, dann ging die diese Rampe runter, so eine Rollstuhlrampe, ging die runter, diese Frau, und Luca, der Chef vom Unterhaus, machte wieder. So, halt die Fresse. Ja. Und ich habe gesagt, jetzt noch eine Bein kaputte. Was kommt als nächstes? Ein Leichenwagen oder was? Und dann hat diese Frau diese Krücke hochgehalten wie ein Maschinengewehr und hat auf mich geschossen. Sag ich, habe ich mir schon gedacht, du bist völlig gesund. Du schlägst mit diesen Dingern nur um dich. Und die fand das so lustig, die ist dann auch geblieben. Also ich funktioniere dann schon. Aber, und es ist sehr lustig, da waren nämlich auch Kabarettisten, ich glaube, die haben das nicht verstanden. Weil ich habe dann, als ich nachher total besoffen war, habe ich immer gesagt, ja, ich bin ja nur der Kasper hier, ne? Da hinten ist ja Kabarett, ne? Das hat ja alles viel Anspruch. Aber ich, ne? Und dann gingen die da durch, sag ich, da sind die scheiß Kabarettisten. Und ich glaube, die haben das nicht verstanden. Ich glaube, die haben das ernst genommen. Das war natürlich nur Spaß. Aber ich glaube, die haben das ernst genommen. Also,
ja, die haben aber, die kommen ja aus der Schule, der Betrunkene sagt die Wahrheit. Das heißt, die haben das nicht verstanden.
Ja,
können
ja
nicht unterscheiden zwischen Betrunkenen und Betrunkenen. Es, ja, gibt ja Profi-Betrunkene und es gibt Laien. Und der Laie natürlich sagt die Wahrheit. Der Profi inszeniert das Ganze.
Ich kann einfach nur noch mal hier ganz klar raussagen, dass ich bin der Meinung, Kunst darf alles, sage ich ja immer, soll alles. Und die sollen dann auch solche Kämpfe mitbekommen, weil die Leute, die da waren, haben jetzt mitbekommen, der kämpft auch ganz schön mit sich selbst. Aber grundsätzlich, weil ich weiß, dass ich Phasen in meiner Show hatte vor Jahren, wo viele Leute echt auch besorgt waren um meine Gesundheit. Und wenn ich dann so etwas mache, so wie an diesem Abend, dann denke ich mir, ja, okay, du hast wieder gewonnen, aber zu welchem Preis? Also, ja.
Also das kenne ich auch. Ich kenne ganz viele Leute, die ja um deine Gesundheit besorgt waren, besonders früher im Schmidt-Theater, wo es immer hieß, wenn er da so weitermacht, dann wird sein Hodensack irgendwann in Kniehöhe hängen. Und die haben sich wirklich Sorgen gemacht um dich. Und da finde ich es eigentlich schön, dass das dann eben doch irgendwann ein Ende gefunden hat und dass du einfach zum Schutz auch für dich selber praktisch vernünftig reagiert hast.
Ja, genau. Es ist jetzt also Schwamm drüber. Ich, ja.
Düsseldorf steht vor der Tür. Das ist schön. Ich habe, glaube ich, in Düsseldorf noch mindestens zwei Tickets verkauft. Ich hoffe, das hat geklappt, weil es ist schon fast ausverkauft, glaube ich. Es gibt noch ganz einzelne Restkarten irgendwo. Und ich hoffe, ich sage dir noch rechtzeitig Bescheid. Ich hoffe, dass diejenigen, die ich hoffe, dass sie kommen, dass die auch da sind. Wenn ich weiß, dass sie da sind, werde ich dich informieren, dass du sie gebührend begrüßen kannst.
Ja, das würde mich natürlich freuen.
Aber das auch, weil das, also für die Leute, die uns beide kennen, wird es auch nochmal doppelt lustig sein. Und ich weiß, einige, die auch bei mir in den Formaten sind, sind da in Düsseldorf. Ehrlich gesagt, sie erwarten alle auch mich. Jetzt muss ich dir sagen, ich habe eigentlich, kann ich es erzählen, das ist ja leicht. Ich wollte eigentlich, aufgrund der Tatsache, dass da Menschen sind, die ich kenne, wollte ich eigentlich heimlich anreisen. Plötzlich vor der Tür stehen und dann auf der Bühne kurz mal Hallo sagen und dann wieder nach Hause fahren. Nur der Nachteil, das ist tatsächlich dazwischen gekommen. Ich muss hier wegen der Programmierung unserer LED, muss ich am 20. hier sein und habe dann am 20., wenn ich hier den Termin hinter mir habe, muss ich in die Stadt und habe am großen Burster einen Termin. Und dann wäre ich um 18:30 fertig. Das schaffe ich nicht.
Ach, das wäre aber zu schön gewesen.
Ich habe das geplant, schon wochenlang geplant und habe gedacht, das wäre so geil. Und Düsseldorf, weil da auch so viele sind, die ich kenne und so, die haben ja auch zwischendurch immer aus Spaß gesagt, ja, aber in Düsseldorf kommst du. Und ich habe da ja nie gegen protestiert irgendwie, weil ich mir gedacht habe, ja, das wäre schon geil, kurz vor Weihnachten einfach nochmal auftauchen. Aber jetzt hat mir die Technik sozusagen oder beziehungsweise die Fertigung unseres Studios hat mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Idee war schön eigentlich. Die wäre schön.
Ja, war sie auch. Ich wäre vom Donner gerührt gewesen, wenn du damit mal gestanden hättest. Ja, wir sollten ja sowieso mal, irgendwann haben wir das ja auch mal vor, diesen Podcast auch dann live aufzuzeichnen.
Das machen wir nächstes Jahr in Hamburg, hier in Hamburg im Logensaal. Bin ich schon dabei, das zu planen, genau.
Ja, sehr schön. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Also Olaf Scholz hat tatsächlich gesagt, das Migrationsproblem ist im Moment nicht, das interessiert die Leute nicht.
Nein, also es ist nicht im Fokus, weil man ihn gefragt hat, das wäre doch ein großes Problem. Und so, nein, das ist es nicht. Und das sieht man auch auch bei den Grünen, das ist kein großes Thema. Die sind halt komplett am Volk vorbei. Das ist das eine. Auf der anderen Seite stimmt es natürlich, dass die Wirtschaft, also, dass du keine Kohle mehr hast, dass die Krankenkassen jetzt wieder die Preise erhöhen, dass es überall alles teurer wird, dass die Inflation tobt, dass die Arbeitsplätze wegfallen, dass dieses ganze Land aber im Hochgeschwindigkeitsrausch sozusagen gegen die Wand nagelt. Das ist natürlich den Menschen wichtiger und bedrückt sie ein bisschen mehr als die Migration. Und wenn du schon sowieso am Ende bist, ob dir dann noch jemand mit einer Machete vorm Gesicht rumfuchtelt, ist dir dann vielleicht auch egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass in Hamburg zum Beispiel, und das ist wirklich, da muss man wirklich sagen, das ist der für mich an entweder Dummheit, Infantilität, Ignoranz, Realitätsferne, ich weiß nicht, was kaum zu überbieten. Hier ist ja Folgendes passiert. Es gibt ja diese Weihnachtsmärkte. Auf den Weihnachtsmärkten steht dieses gelbe Schild. Auf dem gelben Schild ist eine Waffe durchgestrichen, ein Messer durchgestrichen, und zwar so ein Taschenmesser, so eine harmlose, natürlich keine Machete. Und so ein Spray durchgestrichen und ich glaube, das war's. So, vielleicht noch ein Knüppel, das weiß ich jetzt gar nicht. Knüppel ist, glaube ich, nicht dabei. Erste Frage, wo sind die anderen Waffen? Also zum Beispiel Panzerfaust und überhaupt Panzer, Raketen, Atombomben stehen da nicht drauf. Das heißt, die darf man also auf dem Weihnachtsmarkt mitbringen, sonst würden sie ja da draufstehen. Anyway, wichtig ist der Hinweis auf dem Schild, zwischen 10 und 22 Uhr ist auf den Weihnachtsmärkten sind diese Sachen verboten. In Hamburg ist man einen Schritt weitergegangen. Denn der Hamburger an sich, hier gibt es noch 50% Rot-Grün, der Hamburger marschiert voran bis zum bitteren Ende und hat deswegen gesagt, die kompetenten Hamburger Innen- und Sicherheitsexperten, die Verkehrsexperten, die Bürgermeisterexperten, die Experten haben gesagt, nein, nein, nicht nur auf den Weihnachtsmärkten, die by the way gar nicht mehr Weihnachtsmärkte heißen, sondern Wintersaisonabschlussmärkte oder so. Aber auf jeden Fall in diesen Weihnachtsmärkten, das reicht nicht. Wir machen das noch mehr. Weil das so gut funktioniert und ja die Messerstecher jetzt Angst haben, auf dem Weihnachtsmarkt zwischen 10 und 22 Uhr rumzustechen, weil es ja verboten ist, sonst wäre illegal, deswegen machen sie es natürlich nicht, haben sie gesagt, die Hamburger, pass auf, in Busse und Bahnen, da darf man das auch nicht mehr machen. Und an Bushaltestellen darf man auch keine Messer, Waffen, Sprays mehr tragen. Und jetzt kommt's. Auf den Fähren auch nicht. Ja, was soll der gemeine Terrorist denn jetzt machen? Er kann nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, er kann nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, ja, oder auf den Saisonend, Weihnachts-, Winter-, bla, irgendwie Markt kann er nicht mehr gehen. Er kann nicht mal mehr mit der Fähre fahren und sich da im Frieden in die Luft jagen. Der Terrorist in Hamburg ist ja eine aussterbende, schützenswerte Minderheit. Und jetzt kommt aber, was passiert? Jetzt kontrollieren sie in den Bahnen die Handtaschen der 60-plus-Rentnerinnen, die so ein Pfefferabwehrspray dabei haben. Und du wirst es nicht glauben. Ist verboten. Und du wirst es nicht glauben. Es wird einkassiert. Und du wirst es nicht glauben. Es gibt ein Ordnungsgeld. So. Und die können, du kannst nicht mehr in die Stadt gehen am Jungfernstieg, wo die Tallerhorns rumstehen und dich im Zweifel, wenn du hilflos bist und hast eine Tüte mit irgendwas Schönem drin, auch beklauen und so. Ich glaube, 39% oder 36% mehr Diebstähle. Ich sag mal, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich Karl-Heinz aus Ostfriesland, der das alles macht, aber anyway, auf jeden Fall, du kannst das Spray, das Abwehrspray, das einzige, womit du dich noch schützen kannst irgendwie, darfst du nicht mehr mitnehmen, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst.
Ja, alles völlig, völlig hirnverbrannt. Also ich habe so ein paar Bilder gesehen und so ein Video irgendwo, wo auch auf dem Weihnachtsmarkt kontrolliert wird, wo die alle ihre Taschen aufmachen müssen. Und mir ist dazu eingefallen, man könnte ja folgende Pointe sagen. So, meine Oma hat mich angerufen, die hat gesagt, dieses Jahr gehe ich nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt. Ach, früher durfte man ja immer seine Machete mitnehmen, das war immer so schön.
Ja.
Ach, wenn man die nicht mehr mitnehmen darf, dann die ganzen alten Leute gehen nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, weil sie keine Waffen mehr mitnehmen dürfen. Das ist alles.
Also die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen im SWR, das sind die Videos, die du sehen kannst vom SWR, der hat das nämlich gefilmt. Da geht also die Polizeistreife auf den Markt und das Erste in dem Anfang dieses Films, das Erste, was man sieht, ist diese offensichtlichen Migrationshintergründler und die beiden werden direkt kontrolliert und du sagst als geneigter Zuschauer, richtig so. Und aber nein, sie haben nichts dabei. Und dann sagst du als geneigter Zuschauer, Mensch, das ist ja gut, guck mal, haben sich an die Regeln gehalten. Dann aber geht es den 60-Jährigen und älteren Würstelessern an den Kragen. Die müssen ihre Handtaschen vorzeigen und werden also kontrolliert. Dann absolutes Highlight, ein Glühwein trinkendes Bierchen auf 50 plus. Muss also, wird da befragt, dann hat die Frau gar keine Handtasche dabei. Dann muss die den Inhalt ihrer Taschen auf diesen Tisch packen, wo der Glühwein war, die vor den Augen der Öffentlichkeit, ja, wie eine Ladendiebin muss sie da auspacken. Und jetzt hat sie aber kein Messer, keine Machete, keine Bombe, keine Waffe, nichts dabei gehabt. Weißt du, was sie gemacht hat? Die Polizistin, ist leider kein Witz. Die hat die abgetastet. Die hat dann die Ärmel abgetastet, ach, dann hat sie so am Körper abgetastet und so. Die hat sie abgetastet und pass auf. Aber also auch nichts, ja. Und ich weiß nicht, wie lange und wie oft sie gefilmt haben. Zum Ende dieses Films ist ein armes Mütterchen in einer Handtasche und sie, sagen Sie mal, haben Sie ein Messer dabei? Und sie, nee, soweit ich weiß, nicht. Diese Antwort ist verdächtig. So weit ist nicht, was heißt das? Dann haben sie von der Frau die Tasche durchsucht und irgendwann stellte sich also raus, sie hat ein kleines Schweizer Taschenmesserchen dabei zum Schälen ihrer Äpfel. Das haben sie abkassiert, haben mahnend gesagt, ja, das gibt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren jetzt, das ist Ordnungswidrigkeit, strafbar, haben sie. Das heißt, diese Frau wird jetzt bestraft und, pass auf, weißt du, was die Frau gesagt hat, on camera? Ja, das kann man ja verstehen.
Auch noch.
Das ist so, ganz ehrlich, da muss doch irgendjemand sein, der noch ein bisschen Gehirn hat. Aber nein, die sind verstrahlt. Da ist irgendwas in der hier, vielleicht beim Hamburger Bürgermeister, was in der Impfung gewesen, ich weiß es nicht. Irgendwas kann nicht in Ordnung sein, dass man sowas tut, dass man sowas provoziert, dass man den Menschen ihren letzten Hauch an Schutz im öffentlichen Raum auch noch wegnimmt, indem sie nicht mehr Selbstverteidigungssachen mit sich führen darf. Wer kommt denn auf die Idee, seit wann sind denn die Bio-Deutschen die Messerstecher, Machetenstecher und warum darf man? Ja klar. Racial Profiling ist ja verboten, aber in dem Fall, wenn es doch aussieht wie eine Ente, wenn es quakt wie eine Ente, wenn es schwimmt und geht wie eine Ente, wenn es Flossen hat wie eine Ente, dann ist es einfach mal eine Ente.
Ja, es ist vor allen Dingen, man nimmt ja den Leuten dadurch nicht nur, man nimmt ihnen die Würde, das finde ich so schlimm. Es ist ja auch ein bisschen würdelos, dass du da dann, und da musst du dich schämen, weil du nicht gewusst hast, dass du so ein Taschenmesser da drin hast. Das erinnert mich sehr an diese Corona-Zeiten, also wo man immer denkt, der Wahnsinn hatte damals ein Ende, hat er eben nicht, weil es Woker-Wahnsinn ist. Es ist ja Woker-Wahnsinn. So ein Dünnpfiff, geistiger Dünnpfiff mit Durchsetzen von Gesetzen ist ja immer Woker-Wahnsinn. Aber wie die Polizisten da mit diesen Maßbändern durch die und mit 1,5 Meter Stangen durch die Hannoveraner Innenstadt gelaufen sind, es ist wirklich schlimm. Ich habe einen tollen Artikel gefunden im in der NZZ. Ich mach den mal, ich verlinke mal hier unter dieses YouTube-Video mein Linktree. Auf dem Linktree, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr zu diesem Artikel. Die Kultur der Wokeness ist am Ende und hinterlässt politischen Flurschaden. Da geht es darum, dass der Spuk tatsächlich mit dieser ganzen Wokeness ein Ende findet, weil eben in Amerika deutliche Zeichen gesetzt werden, dass sie alle die Schnauze voll haben. Ich habe da einen Satz draus gemacht. Nicht die 5-6% der Gesellschaft, die die Bewegung aktiv getrieben haben, haben ihren Erfolg herbeigeführt, sondern die Millionen, die brav ins Mitmachen verfallen, sind, da unterschied sich die Wokeness nicht von anderen Bewegungen. Also das erinnert mich jetzt wieder sehr daran, weil es ist mir gestern in dem Podcast auch wieder klar geworden. Also wenn du überlegst, was da in dieser Corona-Zeit passiert ist, was da abgelaufen ist, dass die Kinder Masken tragen mussten und dass das nun eben nicht nachgewiesen ist, dass das falsch war, dass sich jemand irren kann, aus welchem Grunde auch immer, aber dass man da überhaupt nicht drüber redet, was man den Kindern angetan hat. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und wenn man darüber geredet hätte, dann könnte man jetzt neu starten über, weißt du, mit dieser Debatte, was jetzt auf den Weihnachtsmärkten von der Polizei gemacht wird. Aber nein, es ist ein weiter so. Es ist ja nicht so, dass das eine aufgearbeitet ist und jetzt haben wir ein anderes Problem. Es ist irgendwie das gleiche Problem, weil es wurde nicht aufgearbeitet. Und im Prinzip ist es auch immer noch das gleiche, wenn wir an das multikulturelle Böllern mit Angrapschen denken, was genau wir da hatten. Es war genau das gleiche. Da durfte man nicht, da wurde dann gesagt, die haben Nafris gesagt, das sind Rassisten, die müssen gemaßregelt werden. Also dieser ganze Staat hat momentan wirklich die Kontrolle über sich selbst verloren. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie wirklich ihre Macht erhalten wollen.
Und gleichzeitig sage ich mal so, ich habe gestern Weihnachtskarten bekommen, 5 Weihnachtskarten, davon haben 3 kein weihnachtliches Motiv mehr, sondern es steht Seasons Greeting drauf und sie sind blau und weiß zum Beispiel. Bei der NATO, offiziell richtige Mitteilung, NATO streicht Weihnachten aus den Weihnachtsgrüßen. Es wird, um die anderen nicht zu irritieren, wird es nicht mehr gemacht. Und das Beste ist, weil du gerade Corona gesagt hast, ich guck mal ganz kurz parallel daran, ob ich das finde. Manipulierte Daten, kein Gesundheitsnotstand, warum man die Corona-Impfstoffe niemals zulassen hätte dürfen. Im Frühjahr 2020 regierte Deutschland auf der Corona-Krise mit einem scheinbar vom Himmel gefallenen Heilversprechen, das sich rasch als Dogma entpuppte. Alle müssen geimpft werden, weil es nur so Immunität in der Bevölkerung geben könnte. So verkündete es die Kanzlerin. Freiheit. Die Kanzlerin bereits im April. Hätte man die gesundheitliche Corona-Lage Deutschlands wissenschaftlich seriös analysiert, hätte dies offenbart, dass überhaupt gar kein Gesundheitsnotstand vorlag, aufgrund dessen schließlich die riskante Notfallzulassung der Corona-Impfstoffe erwirkt wurde. Obendrein beruhte diese auf manipulierten Studiendaten und einer statistisch irreführenden Auswertung. Auch das war 2020 bereits deutlich zu erkennen. Die in Kauf genommenen Impfnebenwirkungen gehören aller Wahrscheinlichkeit zu den größten Pharmaskandalen jemals. Und jetzt kommt's. Diesen ganzen Bericht und diese ganze Entwicklung, die kommt daher, dass Panorama und der Deutschlandfunk gerade so entsprechend ermitteln. Und das macht mir total Hoffnung. Also es geht hier folglich nicht um logischerweise erst ab 2021 aufgetretene Impfnebenwirkungen, Schäden, die, und das nur am Rande, inzwischen nicht mehr geleugnet werden. Das Politmagazin Plus Minus von der ARD fragt am 25. November danach, ob die Regierung das wahre Ausmaß an Impfgeschädigten etwa gar nicht wissen wolle. Der Deutschlandfunk spricht jetzt heute von einer mittleren fünfstelligen Zahl, sprich um die 50.000 Menschen, die als Folge der Impfung eine schwere anhaltende Erschöpfung, auch Fatigue erlitten haben, sodass einige oder vielmehr die meisten von ihnen nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen können. Und das sind nur die, die Fatigue haben, nicht die ganzen anderen Sachen, wie zum Beispiel Gürtelrosen im Gesicht, um den Körper rum und so weiter. Das Ding im Hintergrund, ja.
Hat schon wieder geklingelt.
Ah, es hat wieder. Ich referiere einfach weiter, das ist ja kein Problem. Im Hintergrund auf jeden Fall wird gerade diesbezüglich ermittelt. Und ich sag's euch, liebe Freunde, Das macht mir ganz viel Hoffnung. Ich bin wirklich derjenige, der immer gesagt hat, nee, das kann doch nicht wahr sein, dass da nichts passiert und dass sich keiner drum kümmert und dass diese ganze Ungerechtigkeit einfach in der Welt bleibt, dass die Kinder, die hier in Hamburg mit Polizeiwagen, also mit dem Auto im Park gejagt worden sind, weil sie sich zu dritt unterhalten haben ohne Maske, dass das alles folgenlos bleibt. Ich habe das schon mal die Geschichte, fünfmal in der Schule die Geschichte gehört, wie es ist, wenn die Deutschen nichts tun und sich einfach einreihen und auf Befehle von oben hören und einfach irgendwas ausführen. Hier bei Corona war es genauso und ich habe jetzt aktuell die Hoffnung, die wirklich ernsthafte Hoffnung, dass da nicht zuletzt auch mit Herrn Kennedy, den kann man auch kritisch sehen, aber ich glaube auch der hat großes Interesse aufzuklären und auch solche Leute wie Bhatti und Co. haben großes Interesse, sich erstens zu rehabilitieren und zweitens klarzumachen, dass diese Corona-Geschichte bei allem, wo man sagen muss, wir wussten es nicht besser und da kann man auch Fehler machen, das ist total verzeihlich, aber sie haben es überzogen, sie haben, und Deutschland war bereit, Deutschland, das Volk in Deutschland war zum großen Teil bereit, seine freiheitlich-rechtlichen Grundrechte alle komplett aufzugeben für ein Märchen von oben. Und das ist das Bedrohliche und ich finde es gut, dass immerhin anscheinend Panorama und der Deutschlandfunk zumindest dranbleiben. Das macht mir ein bisschen Hoffnung.
Ja, ich habe jetzt, entschuldigt bitte, auch ihr da draußen, dass ich hier dauernd wegbus. Das war jetzt dreimal der gleiche Postmann tatsächlich, dem das auch schon total unangenehm war. Ich habe mitbekommen, dass du gesagt hast, das öffentlich-rechtliche Macht jetzt kümmert sich ein bisschen rum. Ist dir aufgefallen, dass es einen Kommentar gegeben hat im Heute-Journal oder bei den Tagesthemen, wo einer tatsächlich mal auch unsere Meinung da gesagt hat? Hast du es mitgekriegt?
Aber ich war ganz erschrocken, weil ich konnte es nicht glauben. Es hat jemand gepostet, da habe ich das gesehen. Und ich war kurz davor zu sagen, ich muss mir jetzt noch mal im Original die Tagesthemen reinziehen, ob das wirklich so war. Aber es scheint so gewesen zu sein.
Der Mann hat irgendwie gesagt, Habeck macht Klimapolitik mit der Abrissbirne.
Ja, ja, genau.
Und das Interessante war, dass mir hat das nämlich auch ein bisschen Hoffnung gemacht. Und das Interessante war, wie die Grünen darauf reagiert haben. Die Grünen haben gesagt, überleg mal, die Grünen haben gesagt, das ist einseitiges Fernsehen, das ist Grünbashing, das ist öffentlicher Rundfunk, der darf sowas nicht sagen, das geht über, man kann denen auch nicht mehr trauen, dass die solche Kommentare durchlassen. Wo ich so dachte, ach, auf einmal, jetzt geht's euch an den Kragen. Und jetzt mit mal ist der Rundfunk, ist er eben das, was viele sowieso schon behaupten, nämlich tendenziell. Also er ist ja auch tendenziell, weil sie halt viele linke Mitarbeiter haben.
Ja, ja.
Und insofern war dieser eine Kommentar jetzt auch mal erfrischend.
Ich habe auch noch einen interessanten Satz gefunden. Umfrage bei den Wählern der AfD. Was meinst du, wie viel Prozent der AfD-Wähler wollen, dass Syrer, die hier sind und einer geregelten Arbeit nachgehen, dass die hier bleiben dürfen?
Also ich würde sagen 90%.
Ja, drei Viertel.
Ja.
Und das genaue Gegenteil davon behaupten ja die Grünen. Die behaupten, sie wollen die AfD-Wähler, wollen also alle, die irgendwie syrisch sind und so weiter. Ich habe noch eine gute Nachricht für dich. Es gibt noch ein paar gute Nachrichten. Kennst du noch Arne Schönbohm? Das ist der von Böhmermann so gemobbt wurde und dann rausgeflogen ist aus seinem Job.
Ja, also, ja, genau. Ich kenne den nicht, aber ja.
Genau.
Was war der im Moment? Ach, der war doch beim Verfassungsschutz oder was?
Genau, richtig, genau. Ja. Der ist der BSI-Chef, der ehemalige BSI-Chef, Arne Schönbohm. Und der Dings hat ja, der Böhmermann hat ja ihn in Richtung Russe und sonst irgendwas alles gepackt. Und hat ja dann seinen Job verloren. So. Der hat sich jetzt gewehrt und das Landgericht München hat in 4 von 5 Anklagepunkten ihm Recht gegeben und hat gegen das ZDF und gegen Böhmermann entschieden. Und auch da sieht man, dass eben nicht, es ist nicht so, dass die gesamte Richterschaft, dass das gesamte Gesetz, die ganze Exekutive und Legislative, dass die alle unterwandert sind, sondern es gibt da noch aufrechte, anständige Gestalten, die, sag mal so, das Grundgesetz, die Verfassung, die Demokratie aufrechterhalten. Und alle die, die ständig Demokratie schreien, sind genau das dicht.
Ja, ich kann das auch nicht mehr. Als ich heute in der Dusche war vorhin, ich habe irgendwie da Deutschlandfunk gehört. Ich höre ja immer Radio rund um die Uhr. Und oben in der Dusche höre ich halt eben Deutschlandfunk. Und da ging es wieder um die Demokratie. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Man kann das nicht mehr hören. Weil es einfach dauernd missbraucht wird. Wer total erfrischend war für mich jetzt, kannst mich schlagen jetzt. Habe ich gesehen bei Maischberger, Ricarda Lang. Erstens hat die abgenommen. Zweitens, ich meine, natürlich. Also, was sie da gesagt hat, da waren einige kluge Sachen dabei. Sie hat ja auch auf dem Parteitag gesagt, Wir dürfen den Wähler nicht für blöd halten. Wir müssen nicht immer sagen, wir müssen unsere Politik genauer erklären. Wir müssen halt Politik machen, die die Bürger verstehen und auch wollen. Was ja vielleicht auch mal ein ganz guter Denkansatz war. Das hat mich sehr überrascht damals. Aber eben, dass sie auch jetzt sagt, naja, man sitzt da in so einer Bubble und dann redet man Unfug und man denkt heute, warum hast du das denn gesagt? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich jetzt wieder der brave Deutsche in mir, der sagt, so schlimm ist sie doch nicht.
Pass auf. Liebe Freunde des gepflegten Talks, liebe Freunde der Vergebung, liebe Christen.
Ich hab Angst.
Der Kai ist ein so guter Mensch, das ist wirklich toll. Und ja, er hat recht mit dem, was er gesagt hat. Er hat wirklich recht damit. Die hat... Sag mal so, sie hat kompletten Unfug immer geredet, zu 100%. Jetzt plötzlich hat sie gar keinen Unfug mehr geredet. Sie hat kluge Dinge gesagt. Was ist das für ein Zeichen? Dass sie vorher furchtbar verlogen war, weil sie es gewusst hat? Ich weiß es nicht genau, was ich nur eins weiß ist. Und das ist genau das, was, kein Witz jetzt, wenn du dem Habeck seine Küchengespräche anguckst, diese Videos bei YouTube.
Ich guck das alles nicht. Ich kann
natürlich nicht. Lass es bleiben. Macht keinen Sinn. Aber weißt du, was das irre ist, was da drunter steht? Und das ist anscheinend ein Teil von deutscher Kultur auch. Weil wir so geprügelt worden sind wegen unserer Vergangenheit und weil wir eine Ewigschuld tragen in uns, haben wir das anscheinend drin. Unter diesen Videos von Habeck steht immer drunter, ach, es ist doch schön, dass er lernt und dass wir ihm beim Lernen zugucken können. Nein, er hat das Land versenkt. Nein, sie hat unglaublich viel Müll erzählt, ideologischen Müll. Und sie hat sich belabern lassen von ihren unfähigen Obersten und war deren Werkzeug. Das ist wie der Mielke, der hat auch gesagt, wir lieben euch doch alle. Ja, das war niedlich, dass er das gesagt hat und es ist schön, dass er uns alle geliebt hat, aber die Leute in der DDR fanden es nicht lustig. Und ich gebe dir recht, sie hat besser ausgesehen und alle sagen ja auch das Gleiche. Die Last ist von ihr gefallen, die schreckliche Politikerlast. Ich sag mal eins, ich habe mich nicht beworben, dass sie das machen muss. Die hat sich selber dafür beworben, hat sich aufgestellt und wollte es gerne machen. Und dann hat sie abgeliefert. Dass sie abgeliefert hat, war leider Scheiß. Und jetzt stellt sie sich hin und sagt, na ja, wir müssen alle, und ist die vernünftige und lächelt auch so. Die kann ja ganz freundlich lächeln plötzlich. Und wenn sie dann so sagt, ach, das war sehr, sehr falsch. Dann könnte ich mir den Finger in den Mund stecken. Aber ich finde es schön, und das ist ja auch wichtig, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, ich finde es schön, dass du verzeihensbereit bist. Und das finde ich gut. Dann ernsthaft. Also ich finde es gut. Ich finde es gut.
Ja, ich bin tatsächlich so. Also ich glaube... Ja, ich bin dann zum kompletten Widerstand nicht geeignet. Man müsste mir einfach nur sagen, möchtest du ein Bonbon?
Man möchte verzeihen. Man möchte wirklich, warte, das ist ja ein Zufall, dass du das jetzt sagst.
Warte. Ich habe einen schönen Biss.
Was ist ein das? Ein grüner Bonbon.
Ach, was ist das? Ein Lychee? Das sind aus wie chinesische Zeichen. Ja,
siehst du? Ja, das sind koreanische Zeichen. Das ist ein koreanischer Bonbon.
Ah ja. Ich habe einen schönen Witz gehört.
Ja.
Walter Ulbricht, der ist mir gerade eingefallen, ich sagte gleich, wo ich den gehört habe. Walter Ulbricht sitzt mit seiner Geliebten, die hat er so auf dem Schoß und sagt, gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste ich machen? Und dann sagt seine Geliebte, öffne die Mauer. Und weißt du, was er dann sagt? Ach, ich verstehe dich, du möchtest mit mir ganz alleine sein.
Ja. Das ist ein schöner Witz.
Den Witz habe ich aus dem Merkel-Buch, weil ich das ja gerade lese.
Ja.
Und sie hat diesen Witz da erzählt. Also dieses Buch ist tatsächlich interessant.
Echt ernsthaft?
Ja, ich finde es interessant, weil sie über diese Begegnungen mit diesen ganzen Leuten spricht, die ihr so über den Weg gelaufen sind und war so. Es bestätigt aber natürlich das, was ich vorher über die Merkel gelesen habe. Ich habe ja vorher über die Merkel gelesen, der Mauerfall hat sie nicht interessiert, weil Donnerstag ist ja ihr Saunatag. Wo die anderen alle über die Grenze gelaufen sind, hat sie sich ihre Saunatasche geschnappt und ist in die Sauna gegangen. Und das bestätigt die tatsächlich in diesem Buch auch. Ja. Sie sagt zwar, sie ist dann irgendwann, aber erst ist sie in die Sauna gegangen, weil sie hat da Saunatag. Und ja, und es also durch dieses Buch, ich bin in diesen politischen Entscheidungen, bin ich noch nicht, aber es ist total interessant, wie sie den de Maizière das erste Mal trifft und welche Leute sie überhaupt trifft und wie du merkst an den ersten Kapiteln, dass sie eben kein unschuldiges Ding ist, was ins Amt gespult wurde, sondern sie wusste ganz genau, was sie will. Sie hat sich das vorher genau überlegt, was sie will, und hat überlegt, wo kann sie es am besten machen und mit wem. Und ja, und sie hat auch sehr viel, meines Erachtens kommt das in den ersten Kapiteln auch schon durch, dass sie sehr viel Sozialismus mitbringen wollte.
Ja, ja. Also ich habe das ich habe es verweigert zu kaufen. Auch die 99 Cent bei Amazon haben mich nicht dazu motivieren können, das zu kaufen. Aus Prinzip schon nicht. Aber ich habe es natürlich schwarz gelesen in der Thalia Buchhandlung. Ich habe mich da hingesetzt und habe einfach ein bisschen drin gelesen. Ich fand es erschütternd schlecht geschrieben. Also ich fand es langweilig geschrieben, so muss man sagen. Die Inhalte tragen so ein bisschen dich durch diese Kapitel durch.
Genau, ganz genau so ist es.
Ich fand es wirklich schlecht geschrieben. Es hat, glaube ich, ihre Assistentin oder so hat das geschrieben. Keine Ahnung, irgendwie so. Sie hätte vielleicht einen Autor nehmen sollen, aber egal. Die Ereignisse tragen es ja dann. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu dem Buch von Ich war Bild, wie heißt der? Kai Diekmann. Was ein brillant geschriebenes Buch ist und auch ganz viel Zeitgeist drin hat. Also gerade über Helmut Kohl und was Helmut Kohl gemacht hat und so. Es ist unkonsumierbar, weil ich immer es sind interessante Sachen drin, die man auch vielleicht so nicht wusste und so. Und gerade solche Geschichten, wie du gerade erzählst, machen so ein Buch ja eigentlich auch gut. Aber ich würde dann immer gerne haben, dass es vernünftig serviert wird, irgendwie, das Essen.
Ja, naja, wobei, also das an schlecht serviert gibt es für mich keine. Das schlimmste Konzert, was ich je gesehen habe, war mit Kylie Minogue. Da bin ich auch, glaube ich, eher rausgegangen. Und das schlimmste Buch, was ich hier gelesen habe, ist das von Olivia Jones. Das,
ja, ganz das ehrlich, ist wirklich ganz schlimm. Ich habe es geschenkt bekommen. Dann habe ich schlage ja immer so Bücher in der Mitte auf und lese da rein. Ne? Und das war jetzt, wir reden hier von vor, das ist lange her schon, dass ich das bekommen habe. Also das ist jetzt nicht gerade gestern gewesen oder so. Dann habe ich das aufgeschlagen und ich lese dann immer so rein, ne? Ich kann die gequirlte Scheiße nicht ertragen. Ich kann diese, und sie hat es mit Sicherheit auch nicht selbst geschrieben, weil ich glaube, dass er selber intelligenter ist, als er tut, und als dieses Buch auch tut. Ich kann es nicht ertragen. Es ist für mich.
Nein, also ich fand,
ich habe es direkt weitergegeben. Weißt du, was ich mit dem gemacht habe? Ich habe es ins Büro, also bei Kollegen, deren sexuelle Ausrichtung ich gut kannte, einfach ins Büro gelegt.
Ja.
Und es hat jemand drüber geredet.
Also ich fand das Buch auch ganz schlimm. Das fand ich ganz, ich sag, war Fremdschämen. Das war so geschrieben, dass es wirklich Fremdschämen war. Und es war auch kein Geheimnis halt drin. Die hätte ja so viel erzählen können, ne?
Und zwar richtig. Deswegen hätte ich es überhaupt nur gelesen. Aber es steht.
Ja, die hätte so viel erzählen können. Ja. Nicht, ja, das ist zum Beispiel im Schmidt-Theater oben im Büro. Aber das habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich. Ja. Dass es so im Schmidt-Theater diesen Videorekorder mit Porno-Videos gab. Und dass man deshalb bis heute noch sagt, Corny und Porny. Ja. Ja. Ansonsten habe ich heute gelesen, quer gelesen, vorhin in den Spiegelnachrichten. Wladimir Putin hält ja gerade eine Rede, die geht irgendwie schon 4 Stunden. Und er hat Helmut Kohl gelobt.
Ja. Ja. Jetzt ist Helmut Kohl auch unten durch. Gut, dass er schon unter der Erde ist.
Weil genau, das stimmt auch, ja, auch. Ja. Ja. Das ist jetzt natürlich rückwirkend, ist das natürlich auch schlimm, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Wenn Putin dich, du musst aufpassen, dass der dich nicht lobt. Weil sonst, nee,
genau, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann bist du direkt weg. Dann bist du komplett direkt weg. Das darf dir nicht passieren. Und Trump darf dich auch nicht loben.
Wer?
Trump.
Nein, der darf dich auch nicht loben. Nein. Nee. Ach, by the way, da fällt mir ein. Ah, gut, dass du das sagst. Zwei Kollegen von mir haben Shitstorme. Einer davon, da kann ich den Namen ruhig sagen, Sven Benzmann heißt der. Mit Sven Benzmann, der kommt aus Osnabrück. Ich bin auf der Hochzeit seiner Eltern aufgetreten. 1900, schieß mich tot. Da war der wohl noch gar nicht auf der Welt. Und das hat er mir irgendwann erzählt. Hat mir gesagt, du bist auf der Hochzeit meiner Eltern aufgetreten und ich habe da noch ein Video von deinem Auftritt. Er hat mir immer versprochen, mir dieses Video mal zu schicken. Ich habe ihn schon circa 10-mal dran erinnert. Aber ich kriege gar keine Antwort. Das ist ja sehr oft so mit Leuten, die so medial berühmt sind. Die versprechen dir das Blaue vom Himmel und kümmern sich um nichts und haben da auch kein schlechtes Gewissen bei. Mich nervt das immer jedes Mal, wenn ich ein Bild von dem gelesen habe, habe ich gedacht, der sieht doch auch ein Bild von mir. Ob ihm das dann vielleicht mal einfällt, dass er mir dieses Video mal schickt. Aber das ist diesen Leuten wurscht. So, und der ist, als ich bei Nightwash gewesen bin, ich hatte ja diesen legendären Auftritt bei Nightwash, auf dem ich zu einem Queer-Abend, in den ich zufällig geraten bin. Also da ist ja einfach vieles schiefgelaufen, denn sonst hätten wir denen gesagt, für einen Queer-Abend ist Kay Ray nicht zu haben. Aber irgendwie war das nicht so auf dem Tisch, dass das ein queeres Thema war. Und ich bin dann da auf die Bühne gegangen und habe dann gesagt, wir sollen uns mal alle wieder entspannen mit unserem Regenbogengedöns. Man kennt ja meine Ansichten darüber. Also das ist jetzt alles ein bisschen viel Woker-Wahnsinn und habe dann gesagt, Negerküsse, weiß man auch nicht mehr, wie man die nennen soll. Wir versuchen es mal mit Bimbo-Schädel. Und die Leute haben applaudiert, die da alle vor der Bühne saßen. Die waren alle total begeistert von meinem Auftritt. Und die waren auch so ein bisschen dann wirklich aufgeweckt. So nach dem Motto, ja, eigentlich hat er ja recht. Es ist viel zu viel Krieg um Worte, um Haltungen, um das ganze Gedöns. Wir können es doch auch alle mal entspannen. Das war so die Message von meinem Auftritt.
Aber das heißt, die waren aufgeweckt, damit waren sie ja woke.
Ja, sie waren eigentlich wahre Woken dann. Und ich bin dann von der Bühne gegangen und es war dann aber eine eisige Atmosphäre. Also alle Leute, die mich vorher ganz freundlich begrüßt haben, haben mich alle missachtet. Niemand wollte mehr was mit mir zu tun haben. Und ich habe dann mit Yvonne gesprochen, die wühlte so in meinem Koffer, aber also um geschäftig zu wirken.
Ja, ja.
Und dann sage ich, ist was? Naja, die haben sich hier alle aufgeregt. Bei Facebook ist ein Shitstorm, die mussten den Stream abbrechen, weil das, was du da erzählt, das geht, das ging nicht. Und dann sage ich, aber wieso? Die haben doch alle Spaß gehabt und so und so und so und so. Ja, aber die haben den Stream abgebrochen, weil die kriegen zu viel Beschwerden. Und dann kam irgendwie die Regisseurin oder Regieassistentin und sagte, ja, also du sagst Sachen, die verboten sind zu sagen, sage ich, entschuldige, ich habe nicht den Holocaust verleugnet, aber wenn ihr euch so eine Mischpoke da bei Facebook ranzieht, dann müsst ihr eben zusehen, wie ihr damit zurechtkommt. Und ihr wisst ja, wie ich arbeite, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen, so ein Scheiß, so. Und dann ging ein schwuler Moderator auf die Bühne, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, egal, ist völlig unwichtig. Und dann ging der auf die Bühne und sagte, ja, also es gibt ja schon Dinge, die man nicht erzählen soll auf der Bühne und davon möchte ich mich distanzieren. Und die Leute, die gerade mir zugeklatscht haben, die haben dann ihm zugeklatscht. Und er hat mal eben das ganze Publikum umgedreht und ich bin dann nach der Show zu ihm und habe ihm gesagt, du bist ein Kollegenschwein, ich will da gar nicht drüber diskutieren, ich habe keine Namen genannt, das ist völlig egal, jeder wusste, wen du meinst und du bist ein Kollegenschwein, wenn du als Moderator deine Künstler, die du selber präsentierst, bewertest und das nicht dem Publikum überlässt, das ist ein Kollegenschwein, ist mir egal, du wirst in ein paar Jahren, wirst du auch irgendwann dann vielleicht mal zum alten Eisen gehören und dann werden die Leute dich hoffentlich genauso behandeln und ich glaube mir, fühle mich nicht wie im alten Eisen, aber was du da machst, ist ideologisches Gedöns. Was mich aber am meisten geschockt hat, war, dass Sven Benzmann, der ja eigentlich so ein Buddy war von mir, wir kommen aus demselben Ort und wir haben dasselbe Thema und so, der ist mir aus dem Weg gegangen. So, und dann hat mich meine Mutter jetzt angerufen, dass der Sven Benzmann einen riesen Shitstorm gehabt hat, weil er auf der Bühne christliche Kirchenlieder mit Ballermann-Texten vertont hat. Und das Einzige, was ihm dazu einfiel, dass er diesen Shitstorm bekommen hat, dass er versteht die Welt nicht mehr. Er macht ja doch nur Witze. Und er macht doch nur, meint er ja gar nicht so. Und die Leute können ja auch woanders hingehen. Die müssen da ja, weißt du, wo du so denkst, so, wenn sie mich ausgrenzen oder andere Kollegen ausgrenzen, ist es völlig egal. Aber wenn es um sie geht mit einem Male, dann benutzen sie die Argumente, die sie anderen Leuten eigentlich vorwerfen und von wo sie bei anderen Leuten sich wünschen, dass sie ihre Texte überarbeiten und neu überdenken. Also, du weißt, mir ist es eigentlich völlig wurscht. Ich habe da ein riesen Video drüber gemacht, über dieses Nightwash-Theater. Findet man auch irgendwo bei mir auf dem YouTube-Kanal. Muss man nur eingeben, Nightwash. Und Nightwash wird zu Brainwash, so heißt, glaube ich, dieser Artikel. Aber es hat mich dann doch, also da bin ich sehr schadenfroh gewesen und habe gedacht, das reicht noch nicht. Eigentlich müsst ihr noch mehr drüber kriegen. Das zweite war, ein anderer Kollege, dessen Namen ich nicht nennen möchte, völlig war ganz oben in der Comedy-Welt, musste aus gesundheitlichen Gründen dann mal eine Pause machen, hat dann wieder angefangen, musste dann noch mal eine Pause machen, hat Hallen bespielt, ist ein polnischer Kollege und der hat ein Pro-Trump-Video gepostet. Und wir wollten zusammen einen Podcast machen. Also er wollte mich einladen in seinen Podcast. Und ich habe dann gefragt, du sag mal, hast du das vergessen? Wir wollten noch mal telefonieren. Und dann hat er mir WhatsApps geschickt, völlig verzweifelt, was er wird von den Kollegen gedisst. Die Kollegen, die ihn alle eigentlich, die er alle kennt, wollen alle nichts mit ihm zu tun haben. Sie bezeichnen ihn als rechtes Arschloch. Seine Familie distanziert sich. Der war völlig verzweifelt. Der war wirklich völlig verzweifelt, hat mich dann gefragt, wie ich denn damit umgehe. Und dann habe ich gesagt, naja, die meisten Kollegen sind mir sowieso durch den Arsch gezogen, weil meine ganzen Comedy-Kollegen waren sowieso immer neidisch auf mich, weil ich im Schmidt-Theater die erste Geige gespielt habe. Und sie waren auch immer traurig, neidisch auf mich, weil ich auf AIDA einer der ersten war, die da gefahren sind. Und die waren auch immer neidisch, dass ich buntere Kostüme anhatte und mein Make-up hatte und immer abgeräumt habe. Und als ich dann aus dem Schmitz flog, haben sie ja gedacht, haha, so jetzt ist er gefallen, und ärgern sich immer noch die Platze, dass ich die meisten Termine habe und trotzdem noch spiele, Gott sei Dank. So, und deshalb habe ich kein Problem, kenne dieses Problem nicht, dass Kollegen mich dissen, weil Kollegen sind mir scheißegal. Aber wenn es dann so einer ist wie der, dann, ja, da kannst du einfach sehen. Ich war völlig entsetzt, wie die mit dem umgehen.
Aber damit haben wir ja, also das ist ja praktisch unsere DNA.
Ja.
Auch das Gespräch darüber. Ich habe allerdings, habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Das war schon vorher. Ich wollte dir letztes Mal schon erzählen, jetzt wo du sagst, erinnerst du mich dran. Und zwar, es gab da, wie beschreibe ich das jetzt richtig, ohne dass da Anzeige ist, rausgesagt werden muss. Also da gab es einen Kollegen. Dieser Kollege war bei AIDA. Er ist uns beiden bekannt. Er ist auch in dieser Community unterwegs und hat dann nichts Besseres zu tun gehabt im Rahmen der Corona-Geschichte und der Entlassungswelle, die es da gab, und den Angebot an die Mitarbeiter, die schon gehen möchten, welches Geld sie zu kriegen haben. So hat er sich ausgesucht, dass er lieber mich mobbt, Lügengeschichten über mich erzählt, damit er eine höhere Abfindung bekommt, weil er AIDA damit bedroht hat, über mich was Schlimmes zu erzählen, was gar nicht stimmte, was nachweislich nicht stimmte, was gar nicht stimmen konnte, weil das, die Lügengeschichte, die er erzählt hat, ging gar nicht, weil ich da gar nicht da war. Ich war nicht an Bord, ich kann das nicht gemacht haben, was er da erzählt hat. Ich war nicht an Bord, es war einfach eine Lügengeschichte. Und es hat dann jemand geprüft, als ich schon weg war bei AIDA, und dann ist das alles rausgekommen. Und dieser, in Anführungsstrichen, feine Kollege war neulich auf einer Veranstaltung. Der ist inzwischen bei einer anderen Kreuzfahrtgesellschaft. Ich glaube, er ist da auch schon wieder rausgeflogen, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber Fakt ist, er war bei einer Veranstaltung. Und bei dieser Veranstaltung hat man ihn gefragt, ja, was ist denn mit dem Boris und so, hast du noch Kontakt zu dem? Und dann hat er, also er hat, ich zitiere jetzt, was der Kollege gesagt hat, er hat gesagt, der hat fast gekotzt vor Ekel vor dir. Der ekelt sich vor dir, der sagt, du bist das widerlichste Stück Dreck, also ich, das widerlichste Stück Dreck, was es gibt. Und dann hat er gefragt, warum das denn? Ja, das weißt du doch. Nein, ich weiß das nicht. Ja, das ist ein ganz übler Typ. Und der ist der hasst Homosexuelle. Und jetzt wird's lustig, deswegen wollte ich es dir unbedingt erzählen, der Rest ist mir eigentlich bis jetzt scheißegal. Aber dann sagt er, ja, nee, der kann nichts gegen Homosexuelle haben, der kann auch nichts gegen Transsexuelle und Bisexuelle haben, weil er macht ja mit Kay Ray diesen Podcast. Und dann hat er gesagt, den Scheißdreck gibt es immer noch, hat sein Handy genommen, hat reingeguckt, und dann waren es irgendwie Folge 103 und sagte, 103 Folgen? Was quatschen die denn? Die haben doch gar keinen Inhalt, die können doch nichts. Und dann hat er gesagt, das täuscht. Also erstens mal ist das sehr lustig, und zweitens mal, hast du es denn jemals gesehen? Nee, ich gucke mir die Scheiße doch gar nicht an. Und dann kam jemand anders dazu, der mir auch bekannt ist. Und der sagte dann, na, jetzt sage ich den Namen nicht von den Typen, regst dich wieder schön auf, erzählst dir wieder Geschichten, machst dich wieder wichtig und sowas alles, oder was stimmt denn mit dir nicht? Und das Ergebnis der ganzen Geschichte war, er hat es nicht gesehen, er weiß nicht, was wir machen, aber es kotzt ihn an bis zum Gehen. Und es war gelogen, dass er nicht weiß, wie viele Folgen wir gemacht haben. Und es kotzt ihn an, dass wir einfach weitermachen. Und das ist das Beste, was du tun kannst gegen jeden Shitstorm, gegen diese ganzen Penner. Du kannst einfach nur eins, du kannst einfach nur weitermachen. Insofern übrigens auch die Kollegen von Homeoffice haben ja dieselben Abenteuer auch mal alle erlebt, ganz am Anfang. Und auch die machen einfach weiter und lachen sich ein. Und ich muss übrigens sagen, das Video, was ich gesehen habe, wo sie da über unseren Gruß geredet haben, das war so lustig, weil sie auch wieder drüber gelacht hatten und sowas. Also es hat so eine menschliche, nahe, sympathische Natürlichkeit. Und ich freue mich echt, dass wir da jetzt hingehen und dass wir da auch mal zu Gast sind. Und zwar deswegen, weil das Menschen sind, einfach wie früher, gute, genau, normale Menschen. Und die, von denen ich gerade erzählt habe, das sind keine Menschen, das sind herzlose, hirnlose, asoziale Opfer. Und die versammeln sich zum Shitstorm, aber das sind nur ganz, ganz, ganz wenige. Die meisten haben Angst vor den Paaren. Und das ist deren einziges Kapital. Und wenn das mit den Grünen und mit der Wokismus und der ganze Scheiß vorbei ist, und das ist ja gerade auf dem absteigenden Ast und alle haben jetzt gemerkt, so funktioniert das nicht, dann werden die leider die Ersten sein, die dann erzählen werden, aber wir lieben euch doch alle. Wir lieben euch doch alle.
Ja, yeah, furchtbar.
Die Ersten, die es machen werden.
Das ist ja auch die Erfahrung, die ich habe. Also mir geht's ja gerne mal so, dass ich dann denke, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, auch wenn es um diesen Podcast geht. Dann denke ich, ach, wir könnten das ja besser vorbereiten und so. Aber ich freue mich so sehr über diesen Zuspruch momentan. Und ich glaube, dadurch, dass wir es eben nicht vorbereiten, sondern einfach so frei von der Seele sprechen, dieser Vergleich mit dem Bahnabteil ist ja einfach schön, dass wir zusammen in der Bahn sitzen und die anderen können halt zuhören. Ich glaube, dadurch erreichen wir halt eben Menschen wie du und ich, die tatsächlich wirklich Menschen sind, weil das ist ja die Erfahrung, die ich auch mache nach den Shows. Also ich habe das schon tausendmal gesagt, immer die Leute, die dich dann grüßen, wie viele Leute diesen Podcast hören und sich dann aufgefangen fühlen. Und mir macht das manchmal ein bisschen Angst. Ja, nee, das ist eigentlich auch falsch. Es zeigt mir, sagen wir mal so, das macht mir keine Angst, sondern es zeigt mir, dass das, was medial so stattfindet und Diskussionen, die so stattfinden, entweder überhaupt keine Tiefe haben, also so oberflächlich sind, dass die Leute sich nicht einklinken, oder so ideologisch verblödet, dass die Leute sich auch nicht einklinken. Und dann sind die, glaube ich, ganz froh, wenn so wie wir uns einfach ganz normal unterhalten. Denn ich meine, die Zustände sind im Moment ja wirklich total normal, dass hinter dem Rücken von irgendwelchen Leuten gelästert wird und geguckt wird, was sind da, und der hat auch was Böses gesagt und der ist ja, weil die Themen werden ja auch immer mehr. Also wenn du zu Corona was Falsches gesagt hast, dann bist du schon so auf dem rechten Gleis. Oder wenn du mit dem Regenbogen gedönst und du sagst, mir gehen diese Regenbogenflaggen auf die Nerven, ist ja auch ein Thema. Und diese Themen werden ja jetzt immer mehr, wo du das sagst mit der Messerverbotszone. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, naja, weil das sie auf dem Weihnachtsmarkt alte Leute kontrollieren, ob die Messer dabei haben. Da hast du auch schon wieder Leute, die dann sagen, ach, du nimmst das wohl nicht ernst und du bist wohl so ein böser Rechter. Das ist einfach alles lächerlich. Aber trotzdem, in der Gesellschaft sitzt das immer noch total oder sitzt das tief. Und ich glaube, das dauert noch ziemlich lange, bis das vorbei ist.
Ja, also
diese Ausgrenzeritis.
Meine Vorbehalte gegen die Menschen, die das gemacht haben, werden nicht heilen, bis ich tot bin. Also definitiv nicht. Ich bin nicht mehr bereit, mit diesen Menschen möchte ich nichts. Wer mir einmal bewiesen hat, dass er bereit ist, auszugrenzen, auszuschließen, alles das zu tun, was sie eigentlich behaupten, was sie nicht tun, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, ist mir scheißegal. Und was ich aber korrigieren muss, leider, ich muss es nicht mal so sagen, klingt zwar so schön, wenn du das so sagst, aber das mit diesem Vorbereiten und so, ich meine, ich sag mal, nur für die heutige Sendung, hallo Kia, wenn du das mal gucken magst, ja, das ist alles das, ich kann dir auswendig daher sagen, dass es in Amerika zum Beispiel 380.000 Kirchen gibt, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest.
Ach, und keine davon brennt? In Frankreich brennen die ja alle.
Ja, das ist verrückt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Die meisten Kirchen der Welt zum Beispiel gibt es tatsächlich in Rom, also auf engem Raum sozusagen, da sind es also praktisch 1.000, die es da gibt. Und es gibt in Amerika mehr als 17.000 Pfarreien. Also diese ganzen Informationen habe ich ja alle recherchiert. Ich habe 6 Stunden mich vorbereitet, nur ich komme ja nie dazu, mein Fachwissen anzubringen. Ja. Deswegen sieht es so aus, als weil wir über andere Sachen reden. Es ist wirklich ein Drama, aber es ist einfach so. Und natürlich sind wir knallhart vorbereitet. Du hattest ja auch verschiedene Texte vorbereitet. Du hast ja nicht umsonst den halben Koran übersetzt, um da jetzt fachlich drauf
einzugehen. Ganz genau.
Wir kommen nicht dazu.
Und ich wollte den Koran gerade zitieren, als Dirk Postmann kam. Ja. Also das war das. Ich hatte schon Luft geholt. Ach, ja. Übrigens, woher kommt denn eigentlich diese Pointe? Ich weiß gar nicht, woher die kommt. Dass wenn wir Messerverbotszonen aufstellen, gibt's in Amerika eigentlich auch? Naja, egal. Also wenn wir Messerverbotszonen aufstellen,
In Amerika brauchst du das nicht, weil wenn jemand mit Messer auf dich zukommt.
Ja. Also wenn irgendjemand hat es neulich gesagt, wenn du Messerverbotszonen, das war Lisa Eckert, die hat das gesagt. Wenn Messerverbotszonen gegen solche Verbrechen helfen und gegen Messerstecher helfen, dann sollte man vielleicht diese Waffenverbotszonen, sollte man vielleicht mal in die Ukraine stellen.
Ja.
Vielleicht helfen die bei den Russen ja auch.
Ja. Ja, mit Sicherheit. Also nicht nur bei den Russen, auch bei den Ukrainern, weil die schießen ja auch, muss man
Ja.
sagen. Also insofern, ja, das ist schon richtig.
Oh, es ist alles wahnsinnig.
Aber es ist gut, dass wir, ich meine, das muss man sagen. Also, ja, es stimmt, es sieht so aus, als wären wir nicht, es ist ja auch, du sagst ja auch, weil du so ein schlechtes Gewissen hast, aber wir sind ja auch mit Leben zum Beispiel, wir haben uns ja lebenslang auf diese Performance hier, die wir hier jede Woche abliefern, haben wir uns ja lebenslang schmerzhaftestens vorbereitet.
Ja.
Ich meine, ich möchte nicht wieder anfangen von meiner Weihnachtsgeschichte, damit wir hier nicht am Ende noch weinen und so, aber ich habe wirklich harte Stunden erlebt.
Also Wein schreibst du dann auch mit H, ne? Von Weihnachtsgeschichte. Schreibst du
Ja.
Weinen mit H?
Mit in Klammern, so intellektuell in Klammern.
Also.
Weil es wirklich schlimm war, mein Weihnachten zu Hause.
Na, dann hoffe ich, dass du dieses Jahr ein schönes Weihnachten hast.
Ich habe jedes Jahr eigentlich, seit ich mit meiner Frau verheiratet bin und wir eine Familie haben, so habe ich eigentlich immer ein schönes Weihnachtsfest. Aber eben, das ist ja mein Dezember-Blues, den ich kriege. Ne? Es ist wirklich ohne Scheiß. Das ist wie, ich könnte, also ich bin immer versucht, immer, es ist immer Dezember. Ne? Dezember bin ich, also wenn jemand mir jetzt ein Päckchen weißes Pulver hinlegen würde, ich würde es wahrscheinlich wegknallen. Und nur im Dezember. Ansonsten habe ich gar kein Interesse daran. Ich bin seit 40 Jahren ab davon, mir völlig scheiße, 30 Jahren ab davon, mir völlig scheißegal. Aber im Dezember habe ich wirklich einen erhöhten Bedarf, irgendwie zu vergessen, dass ich im Inneren, also ich habe in mir innen drin, ist eine ganz tiefe, wie soll ich sagen, so eine hilflose Traurigkeit, weil ich eben als Kind zu Weihnachten immer erlebt habe, am Ende streiten sich die Eltern, der Heringssalat fliegt auf den Fußboden, die Kinder müssen ins Bett. Und das war Weihnachten, Heiligabend. Und erwartest ja was ganz Tolles und was ganz Schönes und so. Und das habe ich in meiner Jugend, habe ich solche Situationen, also immer jedes Jahr zu Weihnachten, aber auch gibt wie soll ich sagen, andere Ereignisse in meinem Leben. Das hat sich auch durch mein ganzes Leben durchgezogen. Ich stelle mir was vor. Und ich sehe es in den tollsten Farben und ich sehe, wie es sein könnte. Und dann macht man das. Und am Ende kommt leider, das ist es nicht so toll, wie man sich es vorgestellt hat.
Ja, das stimmt.
Meine
Hast du?
Eltern haben zu mir gesagt im Sommer, du bekommst dann auch, also wenn du artig bist, so nervst uns nicht, bedeutet Spiel alleine, lass die Eltern in Ruhe in der Sonne liegen, ja. Aber wenn du dann artig bist, dann gibt es abends auf dem Rückweg auch ein Eis. Meine Vorstellung von Eis ist Cornetto-Nuss, brauner Bär, Nogger.
Aha.
Bekommen gab es einen Milky-Stick.
Also.
Das ist
Ja.
mein Leben. Ja.
Ja.
Ja. Und das Einzige, wo es immer passt, ist, und jetzt kannst du dir vorstellen, wie es mir geht. Ich meine, ich bereite mich hier seitenweise, bereite ich mich vor. Am Ende kann ich die Performance nicht geben, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was ich tue, hier mit dir.
Ja, ich auch.
Schön.
Mir geht das
Schön.
genauso. Mir geht das genauso. Darum, also, das ist vielleicht auch das, was uns ein bisschen entspannt. Wir freuen uns über jeden Zuhörer und Zuschauer. Wir machen das aber für uns.
Ja, sonst würden wir. Ich habe gerade neulich, war jemand bei mir, sagte, ey, das ist so geil, das macht so Spaß, euch zuzuhören. Ihr müsst einfach eins machen, ihr müsst so die Highlights rausklippen und da TikTok-Filme draus machen und dann könnt ihr es auf Instagram tun. Da wurde er immer schneller in der Stimme und sagte plötzlich, ja, und dann können wir die Clips, und dann schneiden wir hintereinander und dann machst du vier, fünf Clips die ganze Zeit und dann hast du 5.000, 7.000, 12.000, 18.000, 300.000, 400.000, weißt du so. Und ich stehe dabei so bum, 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 bum,
Ja.
bum. Und dann habe ich gedacht, nee, wollen wir gar nicht. Also ich freue mich darüber, wenn wir Hunderttausende von Menschen haben, die wir glücklich machen, aber ich finde die Gemeinschaft, das geht mir ja privat sozusagen mit meinen Kanälen auch so, ich finde es viel wertvoller, eine schöne, irgendwie so loyale, schöne, friedliche Gemeinschaft zu haben, die uns einfach gerne beim Quatschen zuhört,
Genau, das ist der Punkt.
wo auch kein dieses ewige immer, man muss dann auch irgendwas erfüllen und so müssen wir ja gar nicht. Wir machen das für uns und die hören uns zu und alle sind glücklich und das finde ich toll.
Genau, das ist der Punkt. Also YouTube schlägt mir ja auch dauernd irgendwas vor, was ich tun muss, um den Podcast sichtbarer zu machen. Also
Ja.
ich soll alle andere Thumbnails machen und ich soll andere Namen da reinmachen und ich soll das anders benennen. Und hier vom Massengeschmack, der Holger hat auch zu mir gesagt, du nennst die Folgen alle gleich, du musst ein Unterthema. Und ich habe da keine Lust drauf, weil ich mich viel mehr freue über die langsam steigenden Zahlen von Menschen, die unser Tempo halt gut finden, und ich will damit gar keine Menschen fangen. Wir wollen die Menschen unterhalten und nicht fangen.
Und die Werbung, also ich sag mal so, in der heutigen Zeit, jetzt mal, ich habe ja mal Werbekaufmann gelernt, man glaubt es kaum, ich habe was Anständiges gelernt. In der heutigen Zeit sind wir werbemäßig im Mittelalter, denn heute zählt einzig und allein die persönliche Empfehlung. Man hat probiert, das ganze Ding zu umgehen mit den Influencern und hat Menschen sympathisch gemacht, sozusagen, die dann was empfehlen und was verkaufen, hat schon nicht richtig funktioniert. Es gibt ganz wenige Influencer, die wirklich eine Conversion Rate haben, die halbwegs was verspricht, also eine gute Quote haben, dass Menschen etwas kaufen, was sie vorschlagen. Da gibt es ganz wenige von, bei denen das funktioniert. Klar, Kardashians und aber selbst so eine Caro Daud oder so hier aus Deutschland. Aus Hamburg, selbst die hat eigentlich keine gute Conversion Rate, die ist halt ein Werbegesicht und eine Blondine, die irgendwie ab und zu was macht, aber Conversion Rate, also richtig ernsthaft verkaufen, außer ihren eigenen Produkten, wenn sie mal einen Strampelanzug rausbringt, hat sie nicht. Und bei uns ist das so und das ist auch bei mir so und das ist ja bei dir auch einzeln so, die Menschen, die in deine Shows gehen, erzählen zwar geil und dann bringen sie das nächste Mal zwei Leute mit.
Genau.
Und das ist die ehrlichste Form von Marketing. Und ich glaube, dass dieses Ganze, ich kenne ja auch so viele YouTuber, die kaufen dann irgendwelche Leute sich zusammen oder hängen sich künstlich an andere ran. Das waren übrigens diejenigen, die dann gesagt haben, jetzt haben sie sich bei Homeoffice eingeklinkt, weil sie Quote wollen. So ein Bullshit. Das ist auch wirklich, also auch schon, ist mir peinlich für die, die das sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Menschen, die uns folgen, die wissen das auch zu schätzen, dass wir genau das nicht machen. Sondern dass wir einfach ein bisschen quatschen, ein bisschen Unfug machen und einfach, dass man bei uns was lernen kann über Amerika.
Genau, über Amerika. Sekunde. Wusstest du, dass 500.000 Maschinengewehre und 50 Millionen andere Waffen im Besitz von Amerikanern sind? Wusstest du, dass es in Las Vegas illegal ist, sein Gebiss zu verpfänden?
Nein.
Das ich habe gerade gesagt, was ist das? Skurrile, 25 lustige Fakten aus den USA. Ungefähr 9 Millionen Menschen in Amerika ihre Haustiere zum Valentinstag beschenken. Ach, das habe ich auch nicht gewusst. Das ist meine, damit möchte ich schließen. Die Punkt 9 ist, wusstest du, dass der Name Manhattan eigentlich so viel bedeutet wie Ort, an dem wir betrunken waren?
Ja.
Das passt ja auch zu Mainz. Also ich war in Mainz-Hatten.
Ja, Mainz-Hatten. Und Menschen waren dabei und es war eine einmalige Show. Es wird sie so nie wieder geben, wie jede Show eigentlich eine einmalige Show ist. Und ich kann nur sagen, ich wünsche euch in Düsseldorf, dass ihr einen schönen Abend hattet, weil wenn das hier rauskommt, ist ja Düsseldorf schon gewesen. Ach nee, oder? Freitag ist Düsseldorf.
Ja, ne? Freitag ist Düsseldorf. Also es kann sein, dass ich es heute Abend sogar noch online stelle. Das wäre dann, heute ist Donnerstag, oder?
Ja, heute ist Donnerstag. Ja, es fühlt sich an wie ein Freitag, es ist aber Donnerstag.
Ja, sehr schön.
Und da du ja nicht mehr schneiden musst und da wir uns nicht kontrollieren und da wir einfach das machen, was wir machen, kannst du es einfach online stellen.
Das erleichtert die Arbeit übrigens um ein Vielfaches, auch liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Das Tolle ist, diese ganze Schnippelei, was ich früher alles gemacht habe, machen wir alles nicht. Weil was wir gesagt haben, haben wir gesagt. Und wie wir immer sagen, es muss ja nicht immer stimmen.
Außer die Fakten aus Amerika. Denn dafür treten wir hier an.
Genau, darum geht es ja auch eigentlich nur.
Ja, letztlich.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Tschüss, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer.
Und wir wünschen euch, wir wünschen euch fröhliche Weihnachten.
Jetzt ist ja schon wieder soweit.
Fröhliche Weihnachten überall. Und wir wollen keine Seasons Greeting und kein Winterwendezauber. Wir wollen einfach fröhliche Weihnachten überall. Und den nächsten Podcast machen wir dann eigentlich wann?
Weiß ich auch nicht, warte mal, wann machen wir den denn?
Zu Weihnachten, in der Weihnachtszeit.
Ja.
In der Weihnachtsbäckerei gibt's die größte Schweinerei. Da bückt sich die Lisa. Oh nee.
Moment, unser nächster Podcast wäre ja am 27. Wir müssten ihn dann aufnehmen am 26. Das ist Weihnachten. Wir könnten ihn am 27. vormittags aufnehmen oder wollen wir einen Weihnachtspodcast machen?
Nee, wir machen einen Weihnachtspodcast.
Dann nehmen wir am 26. den Podcast auf.
Ja.
Da können wir darüber sprechen, was wir verschenkt haben und was wir bekommen haben.
Genau. Und jetzt ist noch das Wichtigste zum Abschluss. Wer also das Überraschungsgeschenk von Kay Ray haben möchte, der muss, und jetzt wird es ein bisschen komplex, ihr müsst genau zuhören, der muss mir eine E-Mail schreiben. Und zwar unter b@rris.tv. b@rris.tv steht auch unten drunter. Übrigens hat Kay Ray da reingeschrieben. Und wenn ihr mir da eure Adresse schickt, der Erste bekommt dieses Überraschungspaket persönlich von Kay Ray.
Ach, und ich erfahre am 27. was drin ist.
Tschüss.
Tschüssi.